Unheimlich nah. Ein Coming-of-Age-Roman, der vom Aufwachsen unter Extrembedingungen mit ständigem Personenschutz erzählt und von einem unbändigen Freiheitsdrang. Von und mit Johann Scherer. Mit exklusiven Songs des Autors. Kapitel 7.
Ich hatte schon einige Zeit aus dem Fenster gesehen, bevor ich das Haus durchquerte. Morgens lag das Grundstück für einige Stunden im Nebel. Es war mir zu kalt, um schwimmen zu gehen, meine Eltern schliefen noch und ich hatte keine Ahnung, was ich mit mir anfangen sollte. Ich ging in mein Spielzimmer, stellte die Zinnsoldaten in eine andere Reihenfolge und stupste die Ninja Turtles mit dem nackten Fuß in eine Pfütze Slimy, das ich als radioaktives Ooze verwendete. Die Flüssigkeit, die die Schildkröten in Teenage Mutant Ninja Turtles verwandelt hatte. Der Versuch, meine Akustikgitarre zu stimmen, scheiterte, da sie sich über Nacht durch den Wechsel von trockener Wärme zu nebelfeuchter Kühle nicht nur verstimmt, sondern ganz und gar verzogen hatte. Der Hals hatte sich so ungesund verbogen, dass ich die Saiten gar nicht mehr richtig aufs Griffbrett drücken konnte. Ich presste mit all meiner Kraft die kupferumwickelten Drähte in Höhe des fünften Bundes, nah an dem Bundstäbchen auf das dunkle Holz. Doch als ich sie anschlug, ließen Klangkörper und Hals nur ein röchelndes Schnarren vernehmen. Am Boden zerstört legte ich das fragile Holzinstrument wieder an die Heizung und ging ins Badezimmer. Ich würde eine neue besorgen müssen. Doch wie? Deprimiert rieb ich mir die schmerzenden Fingerspitzen. Mir fehlte die Kraft. Stattdessen fühlte ich mich ausgelaugt und schlapp. Meine Idee, diese Sommerferien in ein Songwriter-Camp zu transformieren, rückten in unerreichbare Ferne. Ich stellte mir Lenny, Dennis und Daniel vor, wie sie jeden Ferientag zum Üben nutzten und mich, wie ich hier in unproduktiver Langeweile verging. Aus alter Gewohnheit machte ich ein paar Sit-Ups, wie in den frustrierend zähen Tagen der Entführung. Ich klemmte die Beine unter den Abfluss des Budets und versuchte, mich hochzukrampfen. Ich bildete mir ein, dass ich durch die Schmerzen besonders gestählt aus diesen Trainingseinheiten herauskommen würde, wie ein Ninja, der an einer Holzpuppe trainiert. Doch schnell taten mein Rücken und kurz darauf meine Schienbeine so extrem weh, dass ich es bleiben ließ. Der Gedanke an die harten Männer, gegen die ich mit meinem schlaffen Körper nichts ausrichten konnte, demotivierte mich. Ich putzte mir die Zähne und zog mich an. Dann tigerte ich an den Fenstern zum Hof vorbei. Hinter dem Glas war schon Hochbetrieb. Die Fenster, deren Scheiben durch dünne Sprossen geteilt waren, erinnerten an vergitterte Zellen, die ich aus Filmen kannte. Ich dachte darüber nach, ob mein Vater wohl den Anruf getätigt hatte, den er tags zuvor so wütend angedroht hatte. Ich zweifelte stark daran. Mein Vater hasste es, zu telefonieren. Wenn er jemandem etwas mitzuteilen hatte, schrieb er einen Brief. Wenn jemand bei uns zu Hause anrief, einer meiner Freunde zum Beispiel, schlimmstenfalls zur Mittags- oder Abendbrotzeit, schaute mein Vater ernst auf das Telefon, das in der Ecke des Wohnzimmers auf einem Tischchen stand und klingelte und dann mich und meine Mutter an, als wäre das Klingeln das widerlichste Geräusch, das er jemals gehört hatte. Es schien für ihn auf unerklärliche Art und Weise in unser Leben eingedrungen und dies allein unsere Schuld zu sein. Nicht nur das Klingeln, nein, der ganze Apparat schien in ihm eine Abscheu hervorzurufen, die ihn das Gesicht verziehen ließ, sobald er einen Telefonhörer nur in der Hand hielt. Ihn ans Ohr zu halten, schien ihm gar körperliche Schmerzen zu bereiten, die er nur dadurch lindern konnte, dass er möglichst einsilbig und tendenziell unfreundlich sprach, um das grässliche Gespräch auf ein Minimum an Informationsaustausch zu beschränken. Angewidert reichte er meist den Hörer an meine Mutter weiter, immer noch mit einem Gesichtsausdruck, als machte er sie persönlich für diese Erfindung verantwortlich. Doch meine Mutter begegnete jedem sich anbahnenden Konflikt mit einer unumstößlichen Ruhe, die zumindest mich beruhigte. Wie es um das Verhältnis meiner Eltern bestellt war, interessierte mich nicht wirklich. Sie schienen gut miteinander zu funktionieren, als wäre niemals etwas aus dem Tritt geraten. Die Launen meines Vaters waren vielleicht noch ein wenig unberechenbarer als früher geworden. Dafür war die Art meiner Mutter, diese abzupuffern, ebenso verlässlich wie immer. »Was für ein widerliches Scheißgeräusch!« brach es aus meinem Vater heraus. So viele Emotionen, schmunzelte meine Mutter erst mich und dann ihn an. Und das einem Telefon gegenüber. Das Gegenteil von Liebe ist ja nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Das Ding freut sich bestimmt über deine Gefühlsregung. Ein Schmunzeln huschte über das Gesicht meines Vaters. Es beruhigte mich, dass diese Art der ironischen Kommunikation noch immer ganz gut funktionierte. Mein Vater schaffte es manchmal sogar, den Hörer abzunehmen, ihn sich ans Ohr zu halten und für eine halbe Ewigkeit nichts zu sagen, um ihn dann achselzuckend an mich weiterzugeben. Immerhin schien er die Technik noch mehr zu verachten als die meisten Menschen. Das Schlimmste, so ließ er es deutlich werden, waren Menschen, die sich für Technik interessierten. Und nun war mein Vater seit der Entführung täglich von Männern umgeben, deren Jobbeschreibung, deren gesamte Lebensauffassung irgendwie technisch war. Alles, was natürlich gewesen war, wurde technisch. Die Spaziergänge und Unterhaltungen, die Autofahrten und Urlaubsplanungen, wo vorher ein ruhiger Garten gewesen war, standen jetzt Kameras und Zäune, die Geräusche machten. Der verwilderte Hang war einem Carport gewichen. Früher hatte mein Vater auf dem Fahrersitz gesessen und während der Fahrt Hörbücher gehört. Jetzt wurde die Stille von einem Handy-telefonierenden Mann durchbrochen, der einem anderen Technikmann die Ankunft meines Vaters, der auf der Rückbank sitzen musste, ankündigte. Kein Wunder, dass mein Vater eigentlich ständig schlechte Laune hatte und schrecklich gereizt war. Nein, wenn hier im Urlaub jemand telefoniert hatte, war es sicherlich meine Mutter gewesen. Noch dazu näherten mehrere Männer in Uniform, die ich im Nebel draußen schemenhaft erkannte, meine Vermutung, dass gestern Abend erstmal alles dabei belassen worden war. Wie viele Tasten man auf einem der Telefone hier in welchem Abstand voneinander drücken musste, um von einem bestimmten Piepton bestätigt zu kommen, dass es einem gelungen war, einen Gesprächskanal nach extern aufzumachen, wusste außer dem Hausmeister sowieso niemand. Darüber hinaus war die interne Kommunikation momentan schwierig genug. Ich hatte schlicht keinen Bock, mich mit meinen Eltern zu unterhalten. Ich war mit mir, mit Musik und mit den neuen Männern beschäftigt. Mein Vater schrieb sowieso den ganzen Tag und die Versuche meiner Mutter, die interne Kommunikation aufrechtzuerhalten, blockte ich ab. Die Wochen der Entführung waren verwirrend gewesen, so verwirrend, dass es schien, als würde ich sie niemals entflechten können. Was hatte die Polizei verbockt? Hatte sie überhaupt etwas verbockt oder war es normal, dass alles so gelaufen war? Wie ging es den Angehörigen, Betreuern, die ich 3 Wochen jeden Tag gesehen hatte und die dann so unvermittelt, ohne sich zu verabschieden, gegangen waren? Und wo waren die Entführer eigentlich jetzt? War es für uns besonders sicher geworden oder besonders unsicher? Keine dieser Fragen wollte ich wirklich beantwortet haben. Schon gar nicht von meinen Eltern. Ey, Cousin, wie geht's denn? Ich bekam gleich gute Laune, als ich die Stimme von Julia am anderen Ende der Leitung hörte. Ganz gut, und dir ist krass langweilig hier. Und jetzt auch noch meine Gitarre kaputt. Voll ätzend. Also eigentlich geht's wohl eher so mittel. Oh weh. Ihre Stimme klang ironischer, als ich es mir gewünscht hatte. Jetzt musst du dich langweilen, während alle anderen eine gute Zeit haben. Sie war ganz schön angriffslustig dafür, dass ich gerade versuchte, ihr mein Herz auszuschütten. Naja, ich bin hier allein mit meinen Eltern, hallo? Und draußen sind die Typen und beobachten mich. Das stresst auf einer Skala von 9 bis 10 ungefähr 11,5. Ich habe hier keinen entspannten Urlaub wie du, ging ich in den Verteidigungsmodus. Jetzt hör mal, Cousin. Ihre Stimme klang ernst, aber wieder freundlich. Einen entspannten Urlaub? Sie überbetonte die Worte so, dass es sich richtig albern anhörte. Hat man, wenn man sich entspannt, nicht den Urlaub. Und das muss man nicht können, sondern lernen. Und damit haben nicht irgendwelche andere Leute zu tun, sondern nur du selbst. Ich war wieder mal beeindruckt von Julias Souveränität. Ey, wieso weißt du sowas? Das ist doch voll krass, du bist doch sogar jünger als ich. Ich sprach einfach aus, was ich dachte. Ach, weißt du, Cousin, mein Vater hat meine Mutter und mich verlassen, ohne sich persönlich zu verabschieden. Das ist jetzt 7 Jahre her. Seit 7 Jahren frage ich mich täglich, warum? Was war falsch mit mir? Was war falsch mit uns? Was hätte ich machen können, dass er bleibt? Und je länger ich darüber nachgedacht habe, je öfter ich die Schuld bei mir gesucht habe, je mehr habe ich verstanden, dass er es ist, bei dem was falsch ist. Und das Einzige, was ich tun kann, ist, mich um mich zu kümmern. Auf einmal kam ich mir total bescheuert vor. Was waren eigentlich meine Problemchen gegen ihre Familiengeschichte? Mein Vater saß schließlich im Raum nebenan. Ihrer war fort. Tut mir leid, Julia, begann ich kleinlaut. Alter, dir muss gar nichts leid tun. Das versuche ich dir ja gerade zu verklickern. Kümmer dich um dich, egal was irgendwelche Typen denken. Glück entsteht nur aus dir selbst heraus. Sie machte eine Pause, in der wir beide nichts mehr sagten. Dann fuhr sie lachend fort. Das stand jedenfalls gestern in meinem Glückskeks, dass das Konfuzius gesagt hat. Stimmt aber trotzdem. Und weißt du, was vorgestern drin stand? Nein, ich habe gerade eh das Gefühl, dass ich gar nichts mehr weiß, antwortete ich. Nur langweiligen Menschen ist langweilig, stand da drin. Und jetzt schreib doch mal ein Lied. Dafür brauchst du auch keine Gitarre. Ich atmete tief und hörbar ins Telefon. Ey, Cousine, dank dir. Kein Problem, ich leg mich wieder hin. Wir lachten beide. Und iss nicht zu viele Kekse, ist nicht gut für die Zähne, sagte ich noch schnell. Aber gut fürs Gemüt, sagte Julia noch schneller und legte auf. Langsam verzog sich der Nebel und aus den unscharfen Lichtpunkten wurden nach und nach glimmende Zigaretten. Ich blieb am Fenster stehen und blickte hinaus. Wie ferngesteuert führten die martialisch anmutenden Männer sie an ihre Münder. In den frühen Morgenstunden mussten sie eingetroffen sein. Die Wunde hatte wieder zu bluten begonnen, die müden Krieger schienen aufzuwachen. In ihren dunkelblauen Uniformen mit den hohen Reiterstiefeln sahen sie bedrohlich gleichförmig aus und erinnerten mich an die Foot Soldiers, die blind gehorchenden Gefolgsleute des Shredder. Einer unterhielt sich gerade mit Schmidt und stach aus der Gruppe hervor. Er trug einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd mit Krawatte und normale Schuhe. Nur eine Anstecknadel an der Krawatte ließ er ahnen, dass er eine offizielle Funktion hatte. Als er sich lachend vorbeugte, um die Zigarette an seiner Schuhsohle auszudrücken, öffnete sich sein Jackett und ich erkannte ein Schulterholster aus braunem Leder, das sich um seinen muskulösen Brustkorb spannte. In ihm steckte eine silberne Pistole, die gefährlich locker unterhalb seiner linken Achsel baumelte. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Wie sollte ich Julias Rat folgen? Wie sollte etwas aus mir heraus entstehen, wenn überall diese Typen waren? Wie sollte ich mich denn in dieser Situation hier entspannen können? Er richtete sich wieder auf und unsere Blicke trafen sich. Als würde ihn ein elektrischer Schlag durchzucken, streckte er sich und schlug die Hacken zusammen. Den Zigarettenstummel drückte er mit Daumen und Zeigefinger aus und ließ ihn in seiner Hosentasche verschwinden. Das musste wehgetan haben. Ich erinnerte mich an Peter O'Toole in Lawrence von Arabien, der ein Streichholz mit den Fingern ausmacht. Als ihn ein anderer Soldat fragt, ob das nicht weh tut, antwortet er: The trick is not minding that it hurts. Immer wieder hatte mein Vater diese Filmszene zitiert und wiederholt, man solle sich einfach nicht darum kümmern, dass es weh tue, bis wir irgendwann gemeinsam den Film schauten. Die Länge von 3,5 Stunden hatte mich zuerst abgeschreckt, doch nachdem wir die 4-Stunden-Version von Ben Hur gesehen und er mir nur bei der Szene, wo sich jemand von der sinkenden Galeere bloß noch retten kann, indem er sich den Fuß mit Hilfe seiner eisernen Fußfessel abscheuert, die Augen zugehalten hatte, war ich bereit für das nächste Epos. Ich war nachhaltig beeindruckt von der gelassenen Souveränität und dem zähen Durchhaltevermögen dieser Männer. Und nun ahnte ich, warum mein Vater den Satz immer und immer wieder zitiert hatte, weil es für mich und für ihn, für uns beide so unmöglich war, sich um den Schmerz einfach nicht zu kümmern. Es war also vielmehr sein eigener Wunsch als eine Belehrung. Die Sicherheitsleute hatten die Kippen gedankenlos auf den Hof geschnipst. Das Geräusch der Hacken des Mannes im Anzug ließ alle sofort in meine Richtung blicken. Ich widerstand der Versuchung, in die Knie zu gehen und unterhalb des Fensters abzutauchen und suchte den Blick von Schmidt. Er schaute mich an und lächelte, dann winkte er und formte die Lippen zu einem unhörbaren Moin. Seine Lockerheit schien den Mann im Anzug sofort zu entspannen. Auch die anderen Männer in ihren gewichsten Stiefeln und den bedrohlichen Uniformen schienen ihre krampfartige Starre zu verlieren. Ich hob die Hand, lächelte und grüßte mit den beiden einzigen portugiesischen Wörtern, die ich kannte, unhörbar zurück. Bon dia. Der Mann im Anzug lächelte und hob ebenfalls die Hand. Ich ging aus meinem Spielzimmer in die Eingangshalle, öffnete die Tür und trat auf den Hof. Ich fror unter meinem orange-weiß gebartigten T-Shirt. Trotzdem war ich froh über den erfrischenden Lufthauch, der meinen roten Kopf etwas abkühlte, und ging zielstrebig auf die Männergruppe zu, um die westernartige Duellsituation auf dem staubigen Hof nicht noch mehr in die Länge zu ziehen. Ich steckte mir das T-Shirt in meine kurze orangene Hose und blickte an meinen Beinen hinunter auf die ebenfalls orangenen Converse. Im Vergleich zu den geschniegelten Polizisten und dem Mann im Anzug sah ich absolut lächerlich aus. Warum war mir das vorher nicht aufgefallen? Erst im Kontrast zu diesen Gestalten erkannte ich, wie wenig bedrohlich, wie unerwachsen, wie kindlich bunt ich gekleidet war. Ich beschloss in dieser Sekunde, dass ich das ändern musste. Bon dia, sagte der Mann im Anzug, und die anderen Männer stimmten wie ein Begrüßungschor mit ein. Bon dia. Salvete de Scipoli, wurden wir von unserem Lateinlehrer Herrn Eisler begrüßt. Er kam immer einige Minuten vorm Klingeln zu unserem Klassenraum und stellte sich millimetergenau vor die Türschwelle. Er kontrollierte penibel den Abstand zwischen seinen Schuhspitzen und der Schwelle, stand wie erstarrt da und blickte ins Leere. Sobald es klingelte, durchzuckte ihn ein stromschlagartiger Impuls, der ihn das Kinn unnatürlich hochrecken ließ, während er seine Aktentasche unter die Achsel klemmte, um mit einem übertrieben langen Schritt, der an einen patrouillierenden Londoner Palastwächter erinnerte, die Schwelle zu übertreten. Mit nur zwei weiteren langen Schritten erreichte er das Pult und begrüßte uns mit dem Satz, den wir schon am ersten Schultag hatten lernen müssen. Immer laut, dennoch lustlos langgezogen, folgten wir mit »Salve Magister!« »Bon dia«, erwiderte ich. Schmidt zeigte auf den Mann neben sich. »Er ist hier der Chefe!« Er blickte ihn an und fuhr in ungelenkem Englisch fort. »Big Boss!« Der Mann reichte mir seine Hand. »Luis Fernando Moraes«, stellte er sich vor. »Johann«, erwiderte ich, »Scherer.« Er sah mich irritiert an. Um irgendwas zu sagen, nuschelte ich noch ein »Bon dia« hinterher und machte einen halbherzigen Diener, wie ich ihn mir von einem Fernsehinterview mit Farin Urlaub abgeschaut hatte. Er quittierte es mit einem irritierten Schmunzeln. War es unangemessen, dass ich mich verbeugte, schoss es mir in den Kopf? Hätte er sich verbeugen müssen, und hatte ich ihm die Möglichkeit dazu mit meiner gespielten Lockerheit genommen? Ich bekam einen Schreck. Hatte ich die Situation vor ein paar Minuten zu unkonventionell angehen lassen? Dachte er, ich hätte ihn extra auf eine falsche Fährte gelockt, um ihn jetzt vorzuführen, dass er sich nicht regelkonform verhielt? Ich wusste nicht, ob ich eben zu wenig oder jetzt zu viel dachte. »All good?« schoss es mir aus dem Mund, und ich blickte mich mit hochgezogenen Augenbrauen um, um zu verdeutlichen, dass ich die Umgebung meinte und nicht sein persönliches Wohlbefinden. »Yes, all safe«, antwortete er, räusperte sich und wirkte ebenso erleichtert. »Ich wollte den Männern mal das Grundstück zeigen, außerdem hatten die den Wunsch geäußert, hier in der Nähe mal etwas...« Schmidt krümmte den Zeigefinger seiner rechten Hand, als läge er am Abzug einer Waffe, und drückte mehrfach schnell hintereinander ab, lauter sein zu dürfen. Ich hatte, wenn ich mit meiner Hand eine Pistole imitierte, immer den Zeigefinger nach vorn gestreckt und den Daumen als Hahn abgespreizt, der auf den Zeigefinger knallte, während der Rückstoß Hand und Unterarm im 90-Grad-Winkel zum Oberarm katapultierte. Schmidts Darstellung hatte etwas viel Erschreckenderes. Es war faszinierend brutal. Seine souverän rückstoßfreie Imitation des Abdrückens – Diese Mischung aus hexenartigem Heranwinken mit krummem Zeigefinger und gleichzeitigem Klarstellen, dass zwischen dieser Hand und jeder sich nähernden Person nur noch ein Bleigeschoss Platz hatte, beeindruckte mich zutiefst.
Wenn du nichts anderes vorhast, kannst du gern mitkommen.
Ich hatte, da musste ich nicht lange nachdenken, nichts anderes vor. 6 lange Sommerferienwochen lagen vor mir, Wochen, in denen mein Vater schrieb, meine Mutter schrieb, las oder kochte und ich mich langweilte. Die Zinnsoldaten hatte ich schon mehrfach lustlos umsortiert, die Gitarre war verbogen, Lisa hatte andere Spielkameraden gefunden, ich hatte keinen Fernseher in meinem Zimmer. Um fernzusehen, hätte ich ins Wohnzimmer meiner Eltern gehen müssen, doch das Klappern der Computertastatur meines Vaters nervte mich und gleichzeitig hatte ich Angst, ihn zu nerven, also tigerte ich auf der Suche nach einer Beschäftigung herum. Nun hatte sie mich gefunden.
»Okay, gern. Wann denn?«
Ich versuchte, meine Aufregung und ein aufblitzendes Lächeln, so gut es ging, unter Kontrolle zu halten.
»Wir wollten hier noch 2 Runden mit den Jungs drehen, so in 3 Stunden ungefähr gegen Mittag. Ich sag dir einfach Bescheid.«
Ich wusste nicht, wie Schmidt mir Bescheid sagen wollte. Mein Handy funktionierte nur in Deutschland und irgendwie fühlte es sich nicht gut an, dass er ins Haus käme. Nicht nur war mir die Geborgenheit des Hauses, in dem wir vor dem Sicherheitspersonal sicher waren, plötzlich wichtig geworden, außerdem würde er dort meine Spielsachen vorfinden.
»Nee, ich sehe ja, wenn sie rausgehen. Ich komme dann einfach raus.«
»Okay, bis nachher dann«, antwortete Schmidt, wandte sich Luis Fernando Moraes zu und ergänzte in brüchigem Englisch.
»Here is join.«
Als er merkte, dass sein Englisch kaum ausreichte, krümmte er wieder schnell den Zeigefinger seiner rechten Hand und fügte dem Mann neben sich ein paar üble Bauchschüsse zu.
»No tem problema.«
»No problem«, antwortete der Mann im Anzug und nickte mir freundlich zu. Schmidt öffnete die Hände, als wollte er mich nochmal herzlich begrüßen.
»No problem«,
sagte er in verballhorntem Portugiesisch und grinste in die Runde.
»Cool, no problem«, erwiderte ich und bekam sofort wieder einen roten Kopf.
Ich drehte mich um, senkte beschämt den Blick und ging zügig über den Hof in Richtung Eingangstür. Mich beschlich das Gefühl, mich innerhalb kürzester Zeit mehrfach lächerlich gemacht zu haben und auch noch beleidigend gewesen zu sein. Ich stellte mir vor, wie der Mann im schwarzen Anzug geräuschlos seine Pistole aus dem Schulterholster zog und aus der Hüfte zielend auf mich schoss. Wie auf dem VHS-Cover von »Spiel mir das Lied vom Tod«, das ich in der Videosammlung meines Vaters gesehen hatte, falle ich mit einer halben Drehung und ausladender Geste auf den Rücken in den Staub. Während ich in einer immer größer werdenden Lache frischen Blutes im trockenen Sand liege, erscheint das Gesicht des Mannes im schwarzen Anzug über mir. Der Rauch seines Colts vermischt sich mit den letzten Schwaden des abziehenden Morgennebels.
»No problem, Kanaille«, sagt er kühl und öffnet dabei kaum die Lippen.
Er richtet sich auf, knöpft sein Jackett zu und geht zu der lachenden Gruppe von Männern. Schmidt steht am Rand der Gruppe und tut so, als hätte er nichts gesehen. Ich öffnete die Tür und ging hinein. Nun galt es, die kommenden 3 Stunden zu überbrücken. Ich setzte mich an den Küchentisch, nahm mir ein Blatt Papier und einen Stift, die im Haus überall herumlagen, und begann, eine Liste zu schreiben. Ich brauchte eine neue Gitarre, einen passenden Koffer und ein Stimmgerät. Außerdem benötigte ich neue Kleidung, möglichst schwarz. Stiefel, lange Hose, schwarzes Longsleeve, Kapuzepulli, dazu ein Gürtel mit großer Schnalle, damit ich irgendwelche Utensilien, die ich auch noch würde besorgen müssen, daran befestigen konnte. Ein Multifunktionswerkzeug oder, wenn ich das nicht bekäme, eine lederne Tasche für mein Nokia-Handy. Besser noch beides. Außerdem neue Sonnenbrille, neue Jacke. Ich lehnte mich zurück, las die Liste durch und stellte mir mich vor. Das könnte cool werden. Ich könnte cool werden. Dann nahm ich den Stift und notierte darunter, was mir weniger wichtig und dennoch unabdingbar erschien. Nahrung. Endlich regte sich etwas. Die letzte halbe Stunde der zähen Wartezeit hatte ich ein paar Meter hinter dem Fenster verbracht. Gerade weit genug weg, um von außen nur schemenhaft erkannt zu werden, den Hof aber im Blick zu haben. Als der Vorplatz leer gewesen war, weil die Männer eine Runde gedreht hatten, war ich nach draußen gegangen, um herauszufinden, wie weit man von dort durch die Fenster ins Haus blicken konnte. Mich beschlich ein merkwürdiges Gefühl, wenn ich daran dachte, dass die Männer in mein Spielzimmer sehen konnten. Uncool. Ein paar Mal stellte ich einen großen Steifbären auf den Teppich vors Fenster, rannte raus und blickte nach innen. Immer wenn ich das Haus verließ, kribbelte mein ganzer Körper. Ich sah kurz an mir herunter, ob ich nicht aus Versehen irgendwelche peinlichen Utensilien mitgenommen hatte, wie in diesen Komödien, wo einer aus dem Klo kommt und noch Toilettenpapier am Schuh hängen hat. Spielzeug hatte hier, in der Erwachsenenwelt, nichts zu suchen. Erkannte ich die Umrisse des Teddybären als mein Kinderzimmer-Double klar und deutlich, rannte ich wieder rein, stellte ihn ein Stück tiefer in den Raum und versuchte es erneut. Als der Bär vor meinem Bett in der Mitte des Zimmers stand, war er von draußen nicht mehr zu erkennen. Ich schmiss den Teddy hinters Bett und nahm seinen Platz ein. Hier saß ich nun und versuchte zu ermitteln, wann die Bewegungen der Männer auf dem Hof bedeuten könnten, dass es losging. Unter keinen Umständen wollte ich zu früh kommen und so den Eindruck erwecken, dass ich es nicht erwarten könne. Wenn ich dann gleich auf sie treffen würde, wie würde ich den neuen portugiesischen Sicherheitsmann ansprechen? Luis? Mr. Moraes? Die Personenschützer siezte ich, auch wenn sie mich aufgrund meines Alters duzten. Einerseits fühlte ich mich nicht wohl dabei, gesiezt zu werden. Ich war es nicht gewohnt und es kam mir albern vor. Natürlich sehnten wir den Tag unseres 16. Geburtstags herbei, denn ab der 10. Klasse, so hieß es, dürften uns die Lehrer nicht mehr duzen. Sie müssten uns dann der Reihe nach fragen, ob wir weiterhin ein Du akzeptieren oder auf das gesetzlich vorgeschriebene Sie bestehen würden. Egal, für was wir uns entscheiden würden, ein Triumph war es jetzt schon. Doch dieses Sie war anders. Es war kein rein respektvolles Sie, es war ein hierarchisches. Ein Sie, das ich mir nicht nehmen konnte, das ich nicht verdient hatte, sondern eines, das mir zugefallen war. Vor nicht allzu langer Zeit war mein Vater mit Hilfe einer Kalaschnikow und einer Handgranate von unserem Grundstück weggeschnappt worden. Wie wäre es ausgegangen, wenn die Personenschützer hätten eingreifen können, im Ernstfall, der ja eingetreten war und den es von nun an zu vermeiden galt, würden sie sogar eine Kugel für mich abfangen müssen. Ich verbrachte nun jede Minute meines Lebens in Begleitung dieser Männer. Wir unterhielten uns, scherzten und ich begann, mich mit ihnen anzufreunden. Sie waren das Gegenteil meiner Eltern und somit Menschen, die mich extrem faszinierten. Auf den ersten Blick schienen sie die perfekte Hilfestellung für die Abnabelung von meinen Eltern zu sein, auf den zweiten Blick wurde es aber gleich unerträglich kompliziert. Der immerzu drohende Verlust dieser neuen Menschen ließ in mir die Idee reifen, dass ich einen Abstand zu ihnen konstruieren müsste. Wenigstens das Sie anstelle des Du sollte zwischen uns stehen. So legte ich mir zurecht, würde ich einen Verlust besser verkraften können. Andersherum bestand ich aber darauf, dass sie mich duzten. Dies schien mir die richtige Hierarchie zu sein. Könnte ich mich irgendwann an sie gewöhnen oder mich mit den Männern sogar anfreunden, obwohl es diese komische, potenziell tödliche Hierarchie gab? Eine Hierarchie entstanden durch Geld. Und da hört die Freundschaft ja bekanntermaßen auf. Endlich betrat Schmidt wieder in kurzen Hosen, schwarzen Stiefeln und kariertem Hemd den Hof. Bei seinem Baseballcap hatte er den Schirm so extrem gebogen, dass man von der Seite seine Augen nicht mehr sehen konnte. Als wäre der Schatten auf seinen Augen nicht ausreichend, trug er zusätzlich eine Sonnenbrille. Ganz klar, dachte ich, definitiv kein Indianer. An seiner Kopfbewegung erkannte ich, dass er sich umsah. Ich sprang von der Bettkante auf, rannte los, stoppte kurz vor der Tür, atmete tief ein, langsam wieder aus und öffnete gelassen die Tür zum Hof. Für einen Moment sahen alle zu mir, doch ich hatte den Eindruck, dass es etwas weniger verkrampft war als heute Morgen. Wir schienen uns aneinander gewöhnt zu haben. Gleichzeitig setzte sich jeder in Bewegung und der Mann im Anzug bewegte sich zielstrebig auf mich zu. Seine gespannte Körperhaltung signalisierte mir, dass er tatsächlich eine Art Anführer dieser Gruppe war. »Hallo«, sagte ich und merkte, während ich es aussprach, dass mir ein »Mr. Moraes« nicht über die Lippen ging. Ich würde es beim Englischen »you« belassen. »Hallo, Mr. Johann«, sagte er und lächelte mich an. Ich lächelte zurück und mein Bauch kribbelte ein bisschen. Wir setzten uns in Bewegung. Das Wort Sicherheitsabstand bekam für mich eine ganz neue Bedeutung. War dieser Abstand nun für mich besonders groß oder besonders klein? Wie groß wäre Schmidt sein Sicherheitsabstand? Schulter an Schulter? Wir waren eine Weile durch den Wald am Fuße des Grundstücks gegangen, als sich vor uns eine Art Kiesgrube auftat. Eine 10 Meter hoch aufragende Wand aus hartem Sand, auf deren Ausläufern wir jetzt standen. Am Rande der steinbruchartigen Grube stiegen wir hinunter. Jetzt erst registrierte ich die schwarze Sporttasche, die einer der bestiefelten Männer, mittlerweile schwitzend und keuchend, den steilen Hang hinunterschleppte. Die schwarzen Sporttaschen schienen mich zu verfolgen und es befand sich immer irgendetwas Wichtiges in ihnen. Waffen, Sprengstoffattrappen, getarnt als vermeintlich harmlose Pakete, Kampfsportutensilien, 20 Millionen D-Mark und 10 Millionen Schweizer Franken. Meine Eltern hatten Akten oder Handtaschen, vielleicht mal einen Koffer, aber lässige Sporttaschen benutzten sie nie. Nicht nur hier im Urlaub würde ich eine benötigen. Wie cool wäre eine schwarze Sporttasche für meine Schulsachen. Kein Zweifel, schwarze Sporttasche musste auch auf meine Einkaufsliste. Unten angekommen, setzte der Mann die Tasche mit einem klackernden Rums auf den trockenen Waldboden und zog den Reißverschluss auf. Das Geräusch der sich öffnenden Verzahnung, gemischt mit seinem harschen Ausatmen, bei dem sich seine Stimme überschlug, erinnerte mich an den Schrei von Godzilla. Mit einem Ruck, so stark, als wollte er den Frust über den anstrengenden Weg an der Tasche auslassen, zog er die Seiten der Reißverschlüsse auseinander und zum Vorschein kam ein Haufen unterschiedlicher Waffen. Wie schon am Tag zuvor gab er den Männern, die ihn umringten, je eine. Ich stand mit etwas Abstand zur Gruppe. Noch nie hatte ich eine echte berührt. Ich hatte Angst, etwas falsch zu machen. Weniger Angst, dass etwas Gefährliches passieren könnte. Mehr Angst davor, dass mir niemand erklären würde, wie diese Waffen funktionierten und ich mich blamierte. Rohrkrepierer. Dieses Wort hatte ich auf einmal im Kopf. Nicht nur, was die potenzielle Freundschaft zu diesen Herren betraf. Rohrkrepierer. Plötzlich berührte mich eine Hand an der Schulter. Wait, hörte ich Luis Fernando Moraes sagen. Let them shoot. I will show you. Und als wäre dies eine Veranstaltung für Kinder und wir die beiden einzigen Erwachsenen, führte er mich etwas abseits, legte einer der Maschinenpistolen, die er bis eben locker in seiner Hand gehalten hatte, behutsam auf den Waldboden und zog lächelnd seine silbern glänzende Pistole aus dem hellbraunen Lederholster. »Look«, sagte er. Er hielt mir die Pistole hin, ohne sie wirklich festzuhalten. Er zeigte sie mir eher wie ein seltenes und fragiles Lebewesen und nicht wie ein tödliches Werkzeug, das er Tag für Tag mit sich herumtrug. Nur der Kleine, der Ring und der Mittelfinger legten sich vorsichtig um den braunen Holzgriff, um zu verhindern, dass sie ihm aus der Hand sprang. »They are basically all the same«, begann er. If you know this one, you know them all. This is the safety. Und er zeigte auf den kleinen Hebel zwischen Griff und Lauf, der einen roten Punkt hatte. Like this, you cannot shoot. It's safe. Fuhr er fort. Nun umschloss er den Griff der Pistole etwas fester mit den drei Fingern und seinem Daumen. Nur der Zeigefinger war noch gerade abgespreizt und klickte den kleinen rot gepunkteten Hebel mit seinem Daumen in Schussrichtung. Now, sagte er und blickte mich eindringlich an, it's very dangerous. You pull the trigger and you kill. It's very easy. Made for guys like us. Er lachte mich an, ließ mit einer schnellen, kontrollierten Bewegung das silberne Tier herumwirbeln, hielt auf einmal den Lauf in seiner Hand und richtete den Griff auf mich. Take it. First you check. Ich umfasste mit gestrecktem Zeigefinger den Griff der Pistole, sie war viel schwerer, als ich erwartet hatte. Mein Herz raste, ich hörte und spürte das Blut in meinem Körper rauschen und pochen. Ich drehte sie ein wenig, sodass ich an der Seite den Hebel sehen konnte und kontrollierte seine Stellung. In der wirbelnden Bewegung musste Moraes ihn wieder gesichert haben. It's safe, sagte ich und schaute Moraes an. Die Wärme seiner Hand war noch nicht aus dem Holz des Griffes gewichen. Es schmiegte sich in meine Handfläche. Ich spürte das kühle Metall des Laufs an meinem Zeigefinger. Mein Blut pumpte so stark, dass es sich anfühlte, als hätte die Waffe einen eigenen Herzschlag, der mir den Takt vorgab. Ich wollte sie am liebsten nie mehr loslassen. Happiness is a warm gun. Bang, bang, shoot, shoot. Plötzlich fühlte ich mich nicht mehr so lächerlich in meinen orangenen Klamotten. Wie der Joker in den Batman-Comics, die ich gern las. Lächerlich, aber sehr gefährlich. Die Männer hatten begonnen, Schießscheiben aus dunkelgelber Recyclingpappe am Sandhang zu befestigen. Ich hielt die Pistole mit dem Zeigefinger parallel zum gen Boden gerichteten Lauf. Schmidt kam zu mir. »Pass auf, wenn wir gleich schießen, dann kannst du auf alles zielen, was in dieser Richtung ist.« Er zeigte auf den Sandhügel. »Du musst nicht unbedingt treffen, bekomm erstmal ein Gefühl dafür, aber bitte nicht auf die Steine zielen.« Ich erkannte ein paar vereinzelt aus dem Sand herausragende Felsbrocken. »Dann kann's Querschläger geben«, ergänzte Schmidt. Er sah mich an, als erwartete er eine zustimmende Reaktion. Es war ernst, also nickte ich ernst. Die Männer reihten sich nebeneinander auf, entsicherten die Maschinenpistolen und kontrollierten die Magazine. Klack, 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 klack. Die Geräusche waren viel leiser, als ich es aus Filmen kannte. Einer, der in der Mitte stand und mit den Vorbereitungsmaßnahmen als erster fertig war, hob die Waffe und zielte. »Stop!« rief Moraes in einer Lautstärke, die nicht nur mich, sondern auch den Mann erstarren ließ. Es hätte mich nicht gewundert, wenn sich in diesem Moment ein paar Sandklumpen vom Hang gelöst hätten. Dies war ein kurzer, durchdringender Schrei, der sogar unseren Erdkundelehrer hätte stramm stehen lassen. Mein Herz schlug noch kräftiger, als es das ohnehin schon tat. Mein Gesicht wurde diesmal allerdings nicht rot. Das kalte Metall der Waffe gab mir eine nie gekannte, kühle Ruhe. Wir traten zwei Schritte vor, bis wir auf einer Höhe mit allen anderen waren, die in der Reihe etwas Platz gemacht hatten. Ich sah aus dem Augenwinkel, wie der Polizist seine Waffe senkte. Seine Augen waren von einer Sonnenbrille verdeckt, aber in den wenigen Sekunden, in denen ich ihn beobachtete, meinte ich eine Enttäuschung in seiner Körpersprache zu erkennen. »Check! Point! Shoot!« flüsterte mir Luis Fernando Moraes zu. Wir waren Verschworene. Niemand hatte mitbekommen, dass ich alles gerade eben erst beigebracht bekommen hatte. Ich war ein Profi, wie Sie. Ich hob die Waffe, sie kam mir jetzt noch schwerer vor. In meiner Schulter zog es schon ein bisschen. Meine Hand war deutlich kleiner als die von Moraes und ich hatte Mühe, den Sicherheitshebel zu lösen. Mit der Spitze meines Daumens presste ich den Hebel in Laufrichtung. Es klickte leise. Ich beugte den Zeigefinger um den Abzug, als gälte es, mit ihm Finger zu hakeln. Visierte ich die Zielscheibe mit zugedrücktem Auge an und drückte sofort ab. Ein ohrenbetäubender, kurzer und heller Knall erfüllte die Luft und hallte nahezu gleichzeitig stumpf und mit ebenso viel Wucht vom Sand wieder. Pack! Ich senkte die Pistole und versuchte herauszufinden, wo ich getroffen hatte. Die Scheibe war heil, es bewegte sich nichts. Plötzlich hörte ich über mir ein Knacksen. Ein Ast fiel von einem der Nadelbäume den Sandhang herunter. Erstaunt folgte ich seinem Fall mit den Augen. Ich hörte ein leises Lachen der umstehenden Männer und blickte fragend und mit hochgezogenen Schultern erst zu Moraes und dann zu Schmidt.
»Den Vogel da oben habe ich gar nicht gesehen«, sagte Schmidt lachend. »Meinst du wirklich, er wollte uns angreifen?«
Ich verzog den Mundwinkel zu einem misslungenen Lächeln. Wieder spürte ich eine Hand auf meiner Schulter, Moraes stand neben mir. »Use only this«, sagte er ernst. Doch ein freundliches Lächeln umspielte leise seine Mundwinkel. Er zeigte auf die Zeigefingerspitze seiner rechten Hand. »Not like this«, fuhr er fort und beugte seinen Zeigefinger so hexenartig, wie Schmidt es am Morgen vorgemacht hatte. »Breathe out. Quiet. Let the bullet surprise you. Two Eyes.« Kurz war ich erstaunt, dass ich von der Kugel überrascht werden sollte und nicht derjenige, für den sie bestimmt war. Trotzdem hob ich den Arm, legte diesmal nur die Fingerkuppe an den Abzug und atmete tief ein. Vorsichtig atmete ich gepresst durch die Lippen aus und erhöhte den Druck auf den Abzug. Ich ließ beide Augen geöffnet, schaute Richtung Ziel und wartete auf den Knall. Er kam schneller als erwartet. Die Pistole wurde wieder gen Himmel gerissen, diesmal knickten allerdings nur meine Handgelenke ab. Meine Arme blieben einigermaßen ruhig. Sofort sah ich Sand aufspritzen und die Zielscheibe flatterte etwas. Diesmal waren die Männer still. Als ich den Arm gerade sinken lassen wollte, flüsterte Moraes, "Again, both hands." Ich schloss die linke Hand um die rechte Faust und schoss. Der Knall war nicht mehr so laut, das Gefühl des Rückstoßes fast vertraut, der Sand spritzte, ruhig atmete ich die staubige Luft ein und schoss wieder und wieder. Jeder Knall schien mir die Berechtigung zu geben, dieser Gruppe anzugehören. Jedes Aufspritzen im Sand ließ meine Wertschätzung bei den gestiefelten Männern steigen. Ich drückte ein weiteres Mal ab und fühlte, wie allen um mich herum klar wurde, dass uns diese Schüsse zusammenbrachten. Wie eine Mutprobe, ein geheimes gemeinsames Besäufnis, ein Kampf, Schulter an Schulter auf derselben Seite. Diesmal knallte es aber nicht. Der Schlitten der Pistole blieb, arretiert nach hinten geschoben, stehen. Aus der offenen Patronenkammer rauchte es. Meine Umgebung, die ich während des Gemetzels nur noch schemenhaft wahrgenommen hatte, klarte wieder auf. Ich atmete schnell, meine Schulter schmerzte ein wenig und mein rechter Arm vibrierte. Bevor ich mich umsehen konnte, um in die vermeintlich bewundernden Gesichter der Männer zu blicken, knallte es direkt neben mir zweimal kurz nacheinander. Tak, tak. Und wieder. Tak, 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 tak. Der Polizist neben mir feuerte mit schnellen Schüssen auf die Zielscheiben. Zwei Schuss pro Scheibe, sein Körper rührte sich nicht, nur die Maschinenpistole wippte auf und ab. Als er fertig war, sprintete der Mann neben ihm zu den Scheiben und kontrollierte die Löcher. »Durch, durch, durch, durch«, rief er, während er die Scheiben gegen Unversehrte austauschte. Der Polizist, reimte ich mir zusammen, hatte tatsächlich mit jedem Schuss getroffen. Als er sich einreihte, ging es sofort wieder los. Tata, 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 tata. Kein Sand spritzte, nur die Papierscheiben zitterten, als die Kugeln sie durchlöcherten. Langsam blickte ich mich um. Niemand beachtete mich. Mein trüber Tunnelblick klarte mit jedem Schuss mehr auf. Die schmerzhafte Erkenntnis, dass ich hier nicht bewundert, sondern geduldet wurde, hielt Einzug in mein Sichtfeld. Auf dem Weg zurück zum Haus ging ich schnell vor. Ich tat so, als hätte ich noch etwas Wichtiges zu tun. Mein Arm vibrierte von den Schüssen, in meinem Kopf hallten die präzisen Doubletten, wie Schmidt sie nannte, nach. Ich versuchte, meine Schritte dem Rhythmus der Doubletten-Echos in meinem Kopf anzupassen. Ta, 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 ich stolperte. Vor der Haustür auf dem Hof drehte ich mich im Laufschritt noch einmal um und hob die Hand. Bye, thank you. Bevor irgendwer die Gelegenheit hatte, etwas zu erwidern, war ich schon im sicheren, kühlen Haus verschwunden. Ich überlegte kurz, meine Cousine anzurufen, doch ich hatte keine Lust auf noch jemanden, der mir irgendwas erklärte. Was wusste ich eigentlich überhaupt noch?
Kapitel 8.
Ich hatte das Gefühl dafür verloren, welcher Wochentag war. Der Urlaub kroch dahin. Was ich mir als Heilung erhofft hatte, als heilende Langeweile, wurde zum zehrenden, zähen Nichts. Die erhoffte Kur wurde zur Tortur. Meine Armbanduhr zeigte zwar Minuten und Sekunden an, aber kein Datum und somit war ich gefangen im Limbus der Sommerferien. Meine Eltern wollten die Zeit hier nutzen, egal in welchem Jahr. Ich wusste gar nicht, wie das gehen sollte, die Zeit nutzen. Für meinen Vater, das war klar, war Nutzen gleichbedeutend mit Schreiben und Lesen. Er war also kaum ansprechbar für mich. Die mit Intarsien verzierte schwere Holztür zu seinem Arbeitszimmer war zwar meistens offen, dennoch traute ich mich nicht hinein. Wenn ich mich doch mal heranwagte, bekam er es oft gar nicht mit. Er starrte konzentriert auf den Bildschirm seines klobigen Computers oder Projektors, auf dem er etliche Bände Referenzliteratur von Mikrofilmgröße projizierte. Wie eingeweckte Geister in einem Zauberlabor lagerten die unzähligen Seiten eingeschrumpft in Karteikästen im Regal. Ich kannte die Aufschrift auswendig und sagte sie zwanghaft, lautlos in wechselnden Rhythmen vor mich hin, wenn ich den Raum betrat. Bibliothek der deutschen Literatur, Mikrofische Gesamtausgabe nach Texten des Taschen Gödecke. 50 Kisten A bis definitiv Z. Erst wenn ich den Raum betrat, um ihn zu fragen, ob ich mir eine VHS-Kassette oder DVD aus seiner Sammlung nehmen durfte, blickte mein Vater auf. Sein Mund immer verkniffen, eine konzentrierte Strenge, immer ernst, doch selten unfreundlich. Es war, als würde sein Gesicht nicht wissen, wie es seine Laune darstellen sollte. Die Muskeln, die den Ausdruck der Gesichtshaut eigentlich seiner Gemütsverfassung anpassen sollten, schienen nach einem anderen Konzept zu funktionieren. Ich hatte mich schon lange daran gewöhnt, dass Menschen meinem Vater sehr vorsichtig begegneten, immer leicht ehrfürchtig. Und ich wusste, dass ihn das bedrückte, vielleicht sogar verärgerte, auf jeden Fall ernster machte. Dies hatte wiederum zur Folge, dass sein jeweiliges Gegenüber noch stärker eingeschüchtert wurde. Ich versuchte, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, indem ich ihm mit einer gewissen, vielleicht sogar Franz-ähnlichen Flapsigkeit entgegentrat, die mal funktionierte und ihm ein Lächeln entlockte, doch oft einfach nur mit einem scharfen »Na, na, na« retourniert wurde. »Ey, was sind das eigentlich für Mikrofische? Soll ich die mal wieder draußen in den Teich setzen?« »Knallkopf«, würde er vielleicht erwidern oder einfach nur mit der Zunge schnalzen. Heute hatte ich keine Lust auf diese Begegnung. Meine Mutter kochte, las oder manchmal spielten wir ein Gesellschaftsspiel, Tabu oder Rommi. Die Nähe zu ihr machte mir zu schaffen. Die Wochen der Entführung hatten uns in einer Zeit so eng zueinander gebracht, in der ich viel lieber den Abstand gesucht hätte. Wir verstanden einander, kommunizierten wortlos, doch diese Nähe war für mich auch eine Belastung, die ich nun versuchte abzuschütteln. Meistens winkte ich also ab, wenn sie mir anbot, etwas mit mir zu unternehmen. So verzweifelt war ich nun doch nicht. Immer wieder dachte ich an meine Liste und wie ich die Einkäufe umsetzen konnte. Ich hatte weder portugiesisches Geld noch eine Ahnung, wo man die Dinge besorgen könnte. Ich wollte auf keinen Fall mit meiner Mutter einkaufen fahren, ging aber zu ihr und sprach sie auf meinen Plan an. »Du, ich brauche ein paar Sachen«, sagte ich so beiläufig wie möglich, als sie gerade aus dem Garten wiedergekommen war, um das Mittagessen vorzubereiten. »Du brauchst ein paar Sachen«, wiederholte sie. »Und was sind das für Sachen, die du brauchst?« Ich hatte keine Lust, um den heißen Brei herumzureden. Außerdem war ich so frustriert, dass ich eine ziemliche Wut in mir spürte. »Ich brauche neue Klamotten, weil ich aussehe wie ein Depp.« Sie drehte sich vom Herd um zu mir und musterte mich. »Ich finde, du siehst super aus. Außerdem sieht dich doch hier keiner. Ist doch Urlaub.« Ich sah sie mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Ernsthaft?« Sie wusste offenbar wirklich überhaupt nicht, was ich meinte. Wie konnte das sein? Wir waren doch zusammen hier. Ich stehe hier von morgens bis abends unter sehr unangenehmer und sehr genauer Beobachtung. Und falls es dir noch nicht aufgefallen ist, du auch. Vielleicht ist es dir egal, mir ist es ehrlich gesagt überhaupt nicht egal, dass ich aussehe wie ein Depp und dass alle das den ganzen Tag über begutachten können. Außerdem merke ich langsam, dass ich noch dazu der Chef von den Leuten bin. Vielleicht nicht der wirkliche Chef, aber auf jeden Fall nicht der Freund von denen. Und deshalb brauche ich ein Outfit, in dem die mich ernst nehmen. Ein Outfit, in dem ich nicht aussehe wie ein Depp, obwohl Urlaub ist. Das ist doch nicht so schwierig zu verstehen. Ich brauche noch dazu eine Gitarre, weil meine kaputt ist, ohne dass ich was dafür kann. So wie eigentlich alles kaputt ist, ohne dass ich was dafür kann. Und ich hätte es gern wieder neu. Beziehungsweise einfach so, wie es vorher war. Stattdessen sah ich sie an und sagte: Kannst du mir bitte ein bisschen Geld geben, damit ich mir Klamotten kaufen gehen kann? Ich habe das Gefühl, meine Hose und T-Shirt passen nicht mehr. Ich esse hier einfach so viel, weil dein Essen so gut schmeckt. Ich ekelte mich ein bisschen vor mir selbst, aber es funktionierte. Naja, du bist ja wohl eher ein bisschen zu dünn, aber du hast recht. Vielleicht ist es eine gute Zeit, mal frischen Wind in deine Klamotten zu bringen. Reichen dir 5.000 Escudos? Kannst du mir vielleicht eher sowas wie 300 Mark geben? Was auch immer das in Escudos ist, 30.000, oder? Ich wollte auch noch nach einer neuen Gitarre gucken. Meine Mutter schaute mich skeptisch an. Wozu brauchst du denn schon wieder eine neue Gitarre? Darauf war ich vorbereitet. Ich hatte die verbogene Akustikgitarre vor der Küche drapiert und vorsorglich noch eine Saite durchgeschnitten, die sich jämmerlich abwickelte.
Die ist total kaputt. Ich kann nichts dafür. Das ist das Klima hier im Haus. Da bleibt nichts heil. Alles verzieht sich durch diesen heftigen Druck oder so. Ich war richtig in Fahrt, aber meine Mutter nahm mir den Wind aus den Segeln. Ist schon okay. Mach das mal. Ich glaub dir ja. Wir gingen gemeinsam ins Wohnzimmer. Sie kramte in ihrem Portemonnaie und gab mir ein dickes Bündel Escudos. Und du willst wirklich nicht, dass wir zusammenfahren? Ich nahm das Geld und schüttelte lächelnd den Kopf. Ich frage einen von den Typen, ob sie mich fahren können. Okay, viel Spaß. Macht euch einen schönen Tag. Du bist zum Abendessen zurück, ja? Klar, auf jeden Fall. Vielleicht fahre ich auf dem Rückweg noch 20 Minuten zum Strand. Eine Badehose kaufe ich mir auch. Sie nickte, lächelte überrascht und ging dann zurück in die Küche. Ich begann, mich auf den Ausflug zu freuen. Neben der Haustür hing die Wildlederjacke meines Vaters, in deren Tasche sein Portemonnaie steckte. Es war nicht zu übersehen, denn es quoll über von Karten, Visitenkarten, Zetteln, Quittungen und Geldscheinen. Es war ungefähr so dick wie breit. Wie ein quadratischer Klops war es in die äußere Jackentasche gequetscht. Ich sah mich kurz um. Niemals würde mein Vater registrieren, dass irgendwas aus dem Portemonnaie fehlte. Ich fummelte es aus der Tasche. Es war unwahrscheinlich schwer und speckig. Das schwarze Leder war an allen Ecken aufgerissen. Kurz zählte ich die Scheine. Dann nahm ich mir 2 10.000er und 2 5.000er heraus und stopfte das immer noch prall gefüllte Portemonnaie zurück. Ich hatte mein Budget verdoppelt. Guten Mutes öffnete ich die Tür und trat auf den Hof.
»Morning«,
schallte es mir entgegen. Wir waren mittlerweile alle zu Englisch übergegangen. Ich ging auf Schmidt zu, der neben Moraes stand. »Können Sie mich bitte in die Stadt fahren? Ich muss da mal in dieses große Einkaufszentrum. Da ist so ein Musikladen und so einer für Outdoor-Kram. Wissen Sie, welchen ich meine, und danach vielleicht noch kurz zum Strand?« »Klar«, antwortete Schmidt wie aus der Pistole geschossen, und auch Moraes blickte interessiert. Mein Englisch reichte für einen so langen Satz nicht, aber er hatte anscheinend ein paar Brocken verstanden, denn er öffnete die Autotür. Die beiden Herren nahmen Platz und ich setzte mich auf die Rückbank. Als ich mich erstmal an die Stille während der Fahrt gewöhnt hatte, kam ich mir angenehm erwachsen vor. Schmidt parkte ein und Moraes und er stiegen aus dem Auto aus. Blitzschnell öffnete Moraes meine Tür und ich stieg ebenfalls aus. »See you«, rief ich den beiden zu und war schon über die Straße. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie Schmidt mir hinterherkam und Moraes begann, vor dem Gebäudekomplex auf- und abzugehen. Drinnen ging ich zielstrebig auf das Musikgeschäft zu und sofort in die entsprechende Abteilung. Schmidt, immer 3 Schritte hinter mir, kam sogar mit zu den Gitarren. Ich blickte mich kurz nach ihm um. Er drehte sich zur Seite und tat so, als würde er etwas anderes anschauen als meinen Rücken. Er war so nah an mir dran, dass er jede einzelne Note hören würde, die ich auf der Gitarre anspielen müsste, um sie zu testen. Ein Verkäufer kam auf mich zu und fragte mich etwas auf Portugiesisch, das ich nicht verstand. »I don't«, begann ich, blickte zu Schmidt, der irgendein technisches Gerät in der Hand hielt und immer wieder unauffällig aus den Augenwinkeln zu mir rüberblickte. Ich verstummte. Alles war mir hier peinlich, jedes Wort, jeder Ton. »Do you speak English?« Ich nickte. »What are you looking for?« fragte mich der Verkäufer in fabelhaftem, akzentfreien Englisch. Ich blickte auf die Gitarre an der Wand, scannte die Preise, schaute kurz auf die Maserung der Hölzer und zeigte dann auf das Instrument, das von den 3 Gitarren unter umgerechnet 500 Mark am besten aussah. Es war eine Gretsch Rancher Jumbo in Orange. Ausgerechnet Orange, dachte ich, zögerte allerdings nicht und zeigte direkt auf die Gitarre. »This one«, sagte ich bestimmt. »You wanna try it first? They all sound different«, ermutigte mich der Verkäufer. »No, I take it«. Der Verkäufer sah mich überrascht an und ich wiederholte meinen Satz. »I take it, please. I have to go.« Er nahm das Instrument von der Wand und legte es in den Koffer. Wir gingen gemeinsam zur Kasse. Ich zahlte und er wandte sich Schmidt zu. »May I help you, sir?« Schmidt blickte kurz auf, schüttelte den Kopf und verließ überstürzt den Laden. Der Verkäufer gab mir die Quittung und drückte mir den Griff des Gitarrenkoffers in die Hand. »Weird«, sagte er mit einem Kopfnicken zu Schmidt, der mit dem Rücken zum Laden vor der Tür stand. »Have fun with it.« »With him, you mean?« versuchte ich einen Witz und nickte, ebenfalls zu Schmidts Rücken. »Oh, is he your dad?« fragte der Verkäufer peinlich berührt. »My dad? Oh no, I don't know him. Bye.« Ich wurde rot, griff die Gitarre und den Beleg
stopfte ihn in meine Tasche und verließ den Laden. Kaum war ich draußen, setzte sich Schmidt langsam in Gang. Den Blick des Verkäufers wagte ich nicht noch einmal zu suchen. Mit der Gitarre in der Hand steuerte ich leicht verschwitzt auf den Outdoor-Klamottenladen zu. Ich betrat ihn kurz darauf, mein Schatten, stellte den Koffer ab und blickte mich um. Links hingen ein paar Hosen, rechts T-Shirts und Jacken, alles in gedeckten Farben. An der Kasse gab es Sonnenbrillen und hinten hingen ein paar Badehosen. Ich stellte mir vor, wie ich von der Kleiderstange zur Umkleidekabine ging, mich umzog und vor dem Spiegel begutachtete. Dann müsste ich womöglich eine neue Größe von der Stange holen und das Ganze nochmal machen. Und das für jedes Kleidungsstück und unter ständiger Beobachtung von Schmidt. Mir wurde heiß. Dies war ja viel schlimmer als die Idee, mit meiner Mutter einkaufen zu fahren. Der konnte ich ja wenigstens noch sagen, dass sie mal weggehen sollte. May I help you? Eine gut aussehende Verkäuferin sprach mich an. Sie lächelte, ich blickte mich um. Schmidt war sie auch schon aufgefallen und er blickte relativ auffällig zu uns herüber, wobei er sie musterte und weniger auf mich zu achten schien. Immerhin. Trotzdem musste ich heraus.
No, thank you, I need to go, sagte ich schnell, griff meine Gitarre und ging an dem überrascht schauenden Schmidt vorbei aus dem Laden. Als er wieder hinter mir war, drehte ich mich um.
Lassen Sie uns mal zurückfahren, ich brauche doch nichts mehr. Er nickte und wir gingen gemeinsam zum Auto. Moraes patrouillierte immer noch vor dem Einkaufszentrum. Er hatte uns schon von Weitem kommen sehen und die Autotür geöffnet. Als wir im Auto saßen, fragte mich Schmidt,
»Und? Willst du noch zum Strand?«
Ich sah mich in der Badehose, die ich gar nicht gekauft hatte. Dachte an die beiden Männer in voller Montur am Strand ein paar Meter abseits. Versuchte mir vorzustellen, wie viel gelösten Spaß ich haben würde, dort im Wasser zu planschen, während die beiden Herren mich, die Bikini-Mädchen und den Strand überwachten. Diese Miniaturreisegruppe würde ein sehr merkwürdiges Bild abgeben, das den Einheimischen sicherlich im Gedächtnis bleiben würde. Ich schob den Gedanken beiseite.
»Nee, gleich nach Hause bitte«, sagte ich und schob hinterher. »Ich muss noch üben.«
Dabei klopfte ich auf den Gitarrenkoffer, der auf meinen Beinen lag.
»No problem«, sagte Schmidt knapp, startete den Motor und wir machten uns wieder auf den Heimweg.
Im Auto begann ich über den Ausflug nachzudenken. Ich erinnerte mich an die vergangenen Wochenenden in Bergisch Gladbach bei meiner Cousine und die Ausflüge zum Haus unserer verstorbenen Oma. Wieso war das so entspannt gewesen, obwohl da auch die Männer dabei gewesen waren? Warum war Schmidt heute so nah dran, so anstrengend? Es sind einfach normale Typen. Und die sind natürlich unterschiedlich. Der Gedanke kam mir zum ersten Mal. Diese Männer schienen keine allgemeingültigen Verhaltensweisen zu kennen, sondern machten den Job einfach so, wie sie dachten, dass es sein müsste, und das war von Person zu Person unterschiedlich. Außerdem gab es irgendeine Dynamik zwischen Moraes und Schmidt, die Schmidt dazu antrieb, zu vermeintlicher Hochform aufzulaufen. Im Haus angekommen, brachte ich die Gitarre in mein Zimmer, öffnete den Koffer und spielte ein paar Akkorde. Ich hatte vergessen, ein Stimmgerät zu kaufen, also stimmte ich nach meinem Gehör. Es dauerte ewig, aber irgendwann hörte es sich gar nicht so schlecht an. Die Grätsch klang super, rund und warm. Die Saiten waren noch so neu, dass meine Finger auf dem Griffbrett bei jeder Bewegung quietschten. Aber es machte mir nichts aus. Die Gitarre spielte sich im Vergleich zu meiner alten fast wie von selbst. Ich begann zu singen. Ein Glücksgefühl machte sich in mir breit.
Weißt du noch, wie's früher war? Früher war alles schlecht, der Himmel grau, die Menschen mies. Die Welt war furchtbar ungerecht, doch dann kam die Wende, unser Leid war zu Ende. Hip, hip, hurra, alles ist super, alles ist wunderbar. Hip, hip, hurra, alles ist besser, als es damals war.
Mein Bauch entspannte sich. Langsam vergaß ich den stressigen Vormittag. Ich blickte nach draußen und sang und spielte.
Früher waren wir alle traurig, wir weinten jeden Tag, es nieselte, wir waren oft krank, jetzt ist alles total stark, jetzt lachen immer alle und reißen ständig Witze. Wir sind nur noch am Baden gehen, wehen die Hitze. Und ich finde es wirklich scharf, dass ich das noch erleben darf. Hip, hip, hurra, alles ist super, alles ist wunderbar. Hip, hip, hurra, alles ist besser, als es gestern war.
Ich hörte erst auf zu spielen, als meine Mutter mich zum Abendessen rief. Zeig mir doch mal deine neuen Klamotten, sagte sie, als wir zu dritt am Tisch saßen. Wir hatten die Fensterläden geschlossen, damit niemand reinschauen konnte. Nur ein paar Sonnenstrahlen fielen durch die Holzspalte der verzogenen alten Läden und erhellten den ansonsten schummrigen Raum.
Was für neue Klamotten! Wir sind doch im Urlaub, erwiderte mein Vater.
Ich sah ihn genervt an. Ich dachte nur, begann ich, war aber durch den Blick meines Vaters gleich verunsichert.
Du sollst nicht denken, fiel er mir ins Wort.
Mann, nahm ich einen neuen Anlauf. Ich hatte schon vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte einfach nur, was wolltest du? Kinder mit einem Willen kriegen was auf die Brillen. Meine Mutter sah kurz zu ihm rüber, sagte aber nichts dazu. Ich atmete durch. Dann gab ich auf und schaute meine Mutter an.
Ich habe nichts gefunden. Können wir die Tage nochmal zusammen einkaufen fahren?
Es fühlte sich an, als würde ich auf allen Vieren den weiten Weg vom Erwachsensein zum Kindsein zurückkrabbeln. Sie lächelte.
Machen wir die Tage mal.
Die Tage? Mein Vater sah wieder von seinem Teller auf. Du meinst wohl im Laufe der kommenden Tage. Die Tage ist überhaupt kein Ausdruck, außer Plural von der Tag.
Am Abend telefonierte ich mit Julia.
Boah, mein Vater nervt so hart, fing ich sofort an. Ich dachte mir, dass sie gleich einstimmen würde. Wer, wenn nicht sie, würde meinen Frust verstehen.
Ich sag's mal so, Cousin.
Sie machte eine kleine Pause und ich ahnte, dass sie mir den Gefallen nicht tun würde. Jeder Vater, den man hat, nervt.
Ein Vater, den man nicht hat, oh ja, okay, ich hab's geschnallt, fiel ich ihr ins Wort. Stand das etwa heute in deinem Keks?
Nee, antwortete sie abrupt. Da stand, lebe bewusst und nicht emotional, aber das passt ja auch gut. Bis bald, großer Cousin. Die Tage vergingen gewohnt langsam. Immer wieder ging ich auf den Hof, manchmal um mich mit den Herren zu unterhalten, oft aber schneller als normal, irgendein Ziel vorgebend, um den Blicken der Männer zu entkommen. Etwas weiter weg war eine Ansammlung von riesigen Findlingen, die an einem Abhang aufeinander getürmt waren. Hier kletterte ich ab und zu mit den Seilen, die ich aus Hamburg mitgebracht hatte, doch heute setzte ich mich nur auf einen der Steine. Die letzten Tage hatte ich damit verbracht, sämtliche Bambusstäbe im Garten abzuholzen und zu diesen Steinen zu schleppen. Immer in der Angst, meine Eltern könnten etwas merken und es mir verbieten. Seit ich das Geld von meinem Vater geklaut hatte, fürchtete ich auch, dass er es merken und mich darauf ansprechen würde. Doch es geschah nie. Trotzdem hatte ich einen latenten Verfolgungswahn, sah mich ständig um, wenn ich im Garten umherwanderte. Moraisch, der gesehen hatte, wie ich mit einem kleinen Küchenmesser mit rotem Plastikgriff versuchte, die teilweise unterarmdicken Bambusstöcke zu fällen, war zu mir gekommen und hatte mir sein Spyderco-Taschenmesser gegeben. Ein Klappmesser mit unwahrscheinlich scharfer, geschwungener Klinge, die aus einem flachen, schwarzen Plastikgriff ausklappte. Dies ermöglichte mir, die Bambusstöcke wie der fallenbauende John Rambo in First Blood anzuspitzen und mit wenigen Handgriffen in tödliche Waffen zu verwandeln. Ich wusste nicht, ob das Messer ein Geschenk war oder eine Leihgabe, benutzte es aber, als würde es danach niemand anders mehr brauchen. Nach und nach hatte ich die 2 bis 3 Meter langen Bambusstäbe aufgereiht und etwa die Hälfte senkrecht in den Boden gerammt. Die Vertiefung hatte ich mit einem Löffel aus unserer Küche gegraben, die dünnen Enden der Stäbe hatte ich nebeneinander in die Risse der Felsen geklemmt und die andere Hälfte mühsam waagerecht angeordnet. Als ich gerade versuchte, eine Seite des besonders schweren und dicken Stabes waagerecht mit Bindfaden an einem senkrechten zu befestigen, schlenderte Moraisch in meine Richtung.
»Wait a minute«, rief er, »I can hold it.«
Er zog sein Jackett aus. Sein durchtrainierter Körper wurde durch sein Schulterholster noch mehr betont, seine Brustmuskulatur eingerahmt von den eng anliegenden Lederriemen. Sein weißes Hemd umspannte seine Oberarme, als er die Ärmel hochkrempelte und entschlossen die andere Seite des Bambus packte.
»Now tie!«
Ich zog den Bindfaden aus der Tasche und knotete die Stäbe an den Verstrebungen aneinander, bis etwa 2 Dutzend quadratische Bambusrahmen entstanden waren. Es sah aus wie eine Mischung aus Vietcong-Gefängnis und Guerilla-Falle. Einige Zeit später gesellte sich Herr Brohm zu uns. Er war ein sehr schlanker, sehnig, kräftiger junger Mann, der erst vor ein paar Tagen angereist war, um jemand anderen abzulösen. Ich kannte ihn flüchtig aus Hamburg. Auch er trug diese Armeestiefel aus synthetischem Material, allerdings als einziger in sandfarbenem Beige. Am Handgelenk hatte er eine knallgelbe Casio G-Shock. Anders als Moraes oder Schmidt wirkte er unbedarft und lustig. Ich mochte ihn sofort. Er sprach ein wenig Portugiesisch und half so, den Austausch über unser architektonisches Vorhaben noch effizienter zu gestalten. Es dauerte nicht lange und wir waren ein eingespieltes Team. Mal hielten die Herren die quer verlaufenden Bambusstangen und ich knotete, mal versuchte ich in einer Mischung aus Handzeichen, Englisch und Deutsch, gemischt mit Brohms Dolmetscherfähigkeiten, den Bau eines Fensters oder einer Tür umzusetzen. Brohm hatte aus der Garage des Hausmeisters eine Säge geholt und in seinem Rucksack Reste ihres Mittagessens vom Vortag mitgebracht. Wir setzten uns auf die Steine und aßen genüsslich das kalte Huhn, zerschnitten die Knorpel mit den Messern, die alle immer bei sich trugen. Ich blickte auf das Spyderco, das mir überlassen worden war. Der Griff war verschrammt und die Klinge matt von der Erde. Ich blickte zu den Herren und sie auf das Messer. Kurz dachte ich, dass es mir unangenehm sein müsste, dass ich das Werkzeug so grob benutzt hatte. Doch Brohm lächelte, nahm mir das Messer aus der Hand und wischte es an seiner Hose ab. Kurz unterhalb des Reißverschlusses, der sich auf der Mitte seines Oberschenkels befand. Mit ein paar Handgriffen konnte er die Beine seiner Hose abtrennen, wenn es ihm zu warm wurde. Er wischte den dreckigen Streifen von seiner multifunktionalen Hose und gab mir das saubere Messer mit dem Griff voran zurück. Brohm und die anderen Sicherheitsleute schienen jede Bewegung so selbstverständlich und routiniert auszuführen, als gäbe es zu jedem auch noch so kleinen Handgriff eine Dienstanweisung, die über Jahre gewissenhaften Ausführens vollends ins Muskelgedächtnis eingegangen war. Sei es das Ziehen einer Pistole, das Öffnen einer Autotür oder das Abwischen eines Messers. Für mich war es, als würde ich einer perfekten Filmszene zuschauen. Ich nahm das Messer an mich, schnitt mir ein Stück vom kalten Huhn und eine Scheibe von dem Laib Brot ab, den meine Mutter am Vorabend für die Personenschützer gebacken hatte, und verschlang beides gierig. Darum steht sie so viel in der Küche, schoss es mir in den Kopf. Sie versorgt auf einmal eine Großfamilie. Nach ein paar Stunden war das Gittergerüst fertig. Moraes öffnete die Tür und gebot mir mit einer Handbewegung einzutreten. Ich betrat die vergitterte Höhle und setzte mich auf den Stein, der uns vor ein paar Stunden schon als Tisch gedient hatte. Moraes schloss die Bambustür und verriegelte den Rahmen mit dem Stock, den er so weit oben einklemmte, dass ich nicht drankam. Mir schossen die Szenen aus den Rambo-Filmen durch den Kopf, in denen Gefangene des Vietcongs im Dschungel eingesperrt und gequält wurden. Sylvester Stallone, der einsame Wolf, der sich durch Körperkraft gepaart mit eisernem Willen aus jeder Situation herauszukämpfen vermochte. Die Herren neben mir hatten sogar ansatzweise Rambos Körperbau. Und hier waren sie nun wirklich. Die Indianertricks in Kombination mit Cowboypistolen. Indianisch-cowboyanischer Abstammung. Best of both worlds. Brohm und Moraes grinsten mich an. Eingesperrt! Du bist jetzt unsere Geisel für ein weiteres gebratenes Huhn, lachte Brohm. Da erkannte ich Schmidt, der in unsere Richtung kam. Sofort war mir die Situation unangenehm. Wie aus dem Nichts überkam mich eine unbändige Wut. Ich spürte sie von meinen Eingeweiden in meinen Kopf aufsteigen. Mein Mund wurde trocken und mir war schlagartig übel. Ich biss die Zähne aufeinander, sah ein paar Krümel der Brotzeit von heute Mittag auf dem Stein und wischte sie weg. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Es fühlte sich so an, als würde ich nie wieder etwas essen können. Mein Magen zog sich so heftig zusammen, dass ich etwas Erbrochenes in meinem Mund schmeckte. Ich wurde vorgeführt. War gefangen in meinem eigenen Garten. Oder 100 Schachteln Zigaretten, lachte mich Brohm wieder an. Schmidt kam immer näher. Gleich würde er wieder einen Spruch über irgendein Negerkind machen und ich würde darüber lachen müssen. Let me out! Rief ich mit mehr Nachdruck, als wohl angemessen war. »No worries, I have good contacts to the Portuguese police«, lachte Moraes. Woher kam diese Wut? War es dieses Gefühl, das meinen Vater überkam, wenn seine Laune so schlagartig umschlug? Das Gefühl, die Kontrolle über irgendetwas zu verlieren, sich gefangen zu fühlen? Wieder? Über Moraischs Satz, er habe gute Kontakte zur Polizei, konnte ich nicht mehr lachen. Es war ja schlicht die Wahrheit. Was meinte Brom mit 100 Schachteln Zigaretten? War es eine Anspielung auf die Familiengeschichte meines Vaters oder meinte er einfach nur die Gefängniswährung Zigaretten? Es war, als würde die Wut oder war es Angst? Sämtliche Muskeln in meinem Gesicht bis hin zu meinem Bauch kontrollieren. Hatte ich jetzt auch das erstarrte Gesicht meines Vaters? Ich fühlte mich beengt und wollte nur noch nach draußen, raus aus diesem Käfig, besser noch raus aus diesem Körper oder mit dem Körper raus aus diesem Leben. Ich atmete flach und hektisch ein und aus, etwas Sand rieselte von einem der Felsen auf meinen verschwitzten Nacken. Ich erinnerte mich an einen Urlaub in London mit meinen Eltern vor ein paar Jahren. Auf dem Trafalgar Square hatte mein Vater mir Taubenfutter gekauft und es mir in meine Hände gekippt. Tauben waren sofort auf mich geflogen, woraufhin mein Vater mehr Futter auf meine ausgestreckten Hände und dann auch noch auf meine Schultern und auf meinen Kopf streute. Tauben, überall Tauben auf meinem Kopf, die versuchten, sich festzukrallen, hinunterfielen und wieder versuchten, hinaufzuflattern. Die Vögel pickten auf meinen Kopf, auf meine Hände und Schultern. Sie flatterten, gurrten und hackten einander. Ich stellte mir vor, wie sie mich packten und mit mir wegfliegen würden. Mindestens hoch bis auf die einarmige Lord Nelson Statue. Jetzt schienen diese Vögel direkt neben meinem Kopf zu flattern. Meine Ohren rauschten, meine Augen begannen zu tränen. Panisch schaute ich mich in meinem Verlies um. Plötzlich hatte ich das Spyderco-Messer in der Hand. Hatte ich es die ganze Zeit schon gehalten? Ich ging mit gezogenem Messer auf Moraisch und Brom zu und malte mir aus, wie ich damit erst die Bindfäden zerschneiden und es ihnen dann in den Bauch rammen würde. Lass mich! Weiter kam ich nicht, denn Brom hatte den Stock schon aus der Verkeilung gelöst und die fragile Tür schwang zur Seite. Ich blickte auf das Messer. Meine Knöchel waren weiß vor Anspannung. Schmidt stand nun neben ihnen und alle drei sahen mich verwundert an. »Hey«, rief ich und zwang mich zu lächeln, »lass mich mal versuchen, selber rauszukommen«, beendete ich den Satz und dachte gar nicht mehr darüber nach, in welcher Sprache ich ihn wohl am verständlichsten hätte aussprechen müssen. Ich zog die Bambustür wieder ein wenig zu und versuchte, das Beste aus der verunglückten Situation zu machen. Dann blickte ich zu den drei Männern. Meine Übelkeit verflog. Ich ließ das Messer mit einem satten Klicken zusammenschnappen, drehte es in der Handfläche und hielt Moraisch den Griff hin. Da meine Hände sehr verschwitzt waren, glitt mir das Messer aus der Hand und fiel in den Sand. Ich hatte nichts von Moraisch filmreifer Souveränität. Die Bambuspforte schwang langsam hin und her. Er bückte sich, hob es auf und gab es mir zurück. »It's yours.« Ich nahm es an mich, steckte es in meine Hosentasche und sein erschrockener Gesichtsausdruck wich einem Lächeln.
Unheimlich nah von und mit Johann Scherer ist ein Bose Park Original mit exklusiven Songs des Autors.